Backspin. Moin, liebe Leute, schön, dass ihr dabei seid bei einer neuen Folge von Love and Hate. Mein Name ist Nico Backspin. Bei mir sind die oft kopierten und selten erreichten
Twofinger Dan und
Boogie Down
Bass. Love and Hate heißt, ich spreche mit diesen beiden wunderbaren Menschen, die seit gefühlten 150 Jahren Hip-Hop-Fans und Hip-Hop-Puristen sind, über das, was in der heutigen Zeit sie anspricht, was sie stört, was vielleicht links und rechts vom Mainstream und dem, was in der aktuellen, schnellen, jungen Hip-Hop-Szene angesprochen wird, nicht mit ihrer Sicht überein ist. Und wir deshalb dieses Format uns überlegt haben, in dem sie zeigen können, worum es ihnen geht. Und damit bestimmte Dinge nicht verloren gehen, haben beide News mitgebracht, über die wir sprechen und die euch auch einen kleinen Einblick links und rechts vom Tellerrand geben sollen. Und es gehört zum Format, wie das Dan an den Reglern steht und Bass genau. Ein bisschen hatet, dass jede Sendung mindestens einer gestorben sein muss.
Ja, das hatten wir schon lange irgendwie nicht mehr. Bass meinte irgendwie, wir haben so eine Rubrik Rest in Peace jetzt official irgendwie eingeführt.
Ja, aber ganz ernsthaft, ich weiß noch in der Zeit, als im Moment ist ja ein bisschen unser Redakteur Bass
ja. Ja, unser Redakteur, genau.
Ja, ich lasse die Toten ja immer so ein bisschen weg.
Ja, genau. Das heißt, aber als du immer auch noch deine, also noch mehr in der Redaktion involviert warst, war jedes Mal ein Toter dabei.
Ja, das war so eine Zeit, wo ganz viele von den Legenden so von uns gegangen sind. Und ja, leider muss man sagen, ein weiterer ist von uns gegangen, ein weiterer Soldier. Und es ist Billy Iles, einer von den OJs, ein Mitbegründer von den OJs. Der ist jetzt vor knapp 3 Wochen von uns gegangen.
Erklärt ein bisschen, erzählt ein bisschen, weil ganz ehrlich, da müsst ihr ein bisschen jetzt Input geben, wer das ist, warum wichtig, welche Rolle.
Also für mich wichtig sind auf jeden Fall die OJs, weil die waren so ein bisschen, haben so ihren Stempel aufgedrückt in der Zeit, wo der Philly Sound, der Philadelphia Soul Sound sehr, sehr groß wurde in den Mid-70ern. Und da waren die OJs ganz vorne mit dabei und die OJs gibt es aktuell immer noch, also gehen immer noch auf Tour, haben aber zuletzt 2004, glaube ich, ihr letztes Album rausgebracht, das war so ein Weihnachtsalbum, aber die haben eine unglaublich krasse, große Diskografie, ich glaube über 25 Alben oder so schon irgendwie rausgebracht. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Best-ofs mit dabei sind.
Aber die haben schon in ihren Kernzeiten, also die haben ja seit den 50ern, 60ern und Anfang 70ern, da wurde es natürlich auch so ein bisschen der Philly-Sound, auch so ein bisschen Disco-lastig natürlich wie überall.
Ja,
aber die haben natürlich ihre riesengroßen Erfolge, nicht nur in den 50ern klar auch, wo sie aufkamen und wirklich gefeiert wurden als Newcomer-Band irgendwie und dann in den 70ern nochmal mit richtig großen Hits. So, ne?
Und die hatten ja halt Mega-Hits wie For the Love of Money, Love Train, Backstabber, das sind alles Songs, die kennst wahrscheinlich sogar du, Nico.
Ja, wenn ich sie gehört habe, sicherlich. Das ist ja ganz oft so, dass ich gerade aus der Zeit sehr viel kenne, auch sehr viel über die Jahre erkannt habe, also was war das Basis von großen Hip-Hop-Hits meiner Generation ist, obwohl ich mich mit Soul nie so viel beschäftigt habe, weil der zum Beispiel auch bei mir zu Hause nie gelaufen ist, aber ich kann dir in 9 von 10 Fällen den Namen dazu nicht sagen.
Ja, aber guck mal, warum wir natürlich, naja, Rest in Peace auf jeden Fall, das war ein Soul-Bruder und die Musik, auf den Markt geschmissen haben, war auch maßgeblich daran beteiligt, ein Teil der Hip-Hop-Kultur, den Anfangszeiten und in der Sample-basierten Musik zu sein. Gerade OJs, da wurde viel gesampled. Na klar, ja. Waren sie so ein bisschen Dance-affiner und ein bisschen, der Philly-Sound war auch eher so ein bisschen Uptempo-Style. Das war nicht so ein Rare-Groove-Kram, den man so richtig dig in deep, ne? Also OJs waren schon, die waren schon auf dem Markt und jeder kannte sie, aber sie haben coolen Sound gehabt. Und ich sag nur, Schwester Eva, Producer auf ihrem ersten, ich weiß gar nicht, ob das ihr erstes Album war, aber Schwester Eva hat mit der Hardcore All For The Love Of Money, Bassline irgendwie wirklich einer der populärsten Samples der OJs benutzt. Ja. Und das ist ein cooler Song von Schwester Eva irgendwie. Und ja, von den OJs das Original sowieso.
Also für mich halt, ich bin halt auch großer OJs-Fan generell und natürlich immer eine sehr, sehr traurige Nachricht, wenn einer von diesen Legenden verstirbt. Aber ich wollte das nur mal kurz irgendwie in die Sendung mit reinschmeißen, weil ich auch so einen geilen Mashup irgendwo gefunden habe. Einer von meinen Lieblingssongs ist ja Darlin' Darlin' Baby von denen, gesampled von Big Pun für Darlin' Darlin' Baby. Und da habe ich so einen geilen Mashup gefunden von, ich muss mal gucken, wie heißt der, Jim Sharp. Und da dachte ich mir, ey geil, das passt wunderbar, das will ich auf jeden Fall spielen und nochmal den guten Bill Iles nochmal würdigen.
Dann sorgt dafür, dass ihr jetzt alle entweder das Feuerzeug rausholt und die Flamme in die Luft drängt, euer Kaltgetränk in welcher Form auch immer im Moment ein bisschen kippt und einen Schluck für Billy Iles auskippt. Oder euer Smartphone hochhaltet, um kurz Richtung Sterne einen weiteren Stern zu schicken. Genau. Und mal ein bisschen Love, Peace and Respect.
Ja, ihr kommt auf jeden Fall könnt ihr die Heizung ausschalten. Die Sonne scheint zwar, aber jetzt kommt auf jeden Fall warme Soulmusik.
Genau, okay, also OJs versus Big Pun, Darlin' Darlin' Baby.
Hier bei Love and Hate. Bis gleich. Love and Hate, die Sendung, die mir persönlich immer sehr, sehr viel Spaß macht, weil sie mich selber zum Gast macht und nicht zum Hauptakteur, denn es bedeutet, dass meine Freunde Dan und Bass ihre News mitbringen, über die gesprochen werden soll, über die mein werter Nico Backspin-Charakter sonst vielleicht nicht so viel redet. Und deshalb ist Love and Hate mein News-Urlaub. Habe ich gerade so festgestellt. Was ist das nächste Thema, das du mitgebracht hast? Denn es kommen jetzt auch Themen, die halt nicht viel mit Chartplatzierungen und aktuellen Releases zu tun haben, sondern wir gehen jetzt sehr weit.
Ja, manchmal haben wir das ja manchmal ganz tief in den Keller. Ich glaube, wir gehen eher auf die Gleise.
Ja, nee, das war mehr Gleise. Ich hab's verkackt. Ich wollte auch auf die Gleise
fahren
sagen.
Fahren wir jetzt mehr gleisig? Oder
wir fahren,
wie ist das?
Aua, no homo. Spiegel Online hat im März einen ganz coolen Online-Artikel rausgebracht. Da geht es um Graffiti. Wir sind ja hier bei Hip-Hop und Hip-Hop-Kultur. Also geht es auch mal nicht nur um Musik, wie Nico schon gesagt hat. Und da gibt es einen Artikel, ganz cool, der heißt, wir waren alle Kritzelbrüder, wo es halt auch um den allerersten, er wurde früher als Whole Car betitelt, aus rein technischer Sicht, um den ersten vollbesprühten Zug der deutschen Graffiti-Geschichte, der berühmte Geltendorfer Zug von 1985. Das war ganz cool recherchiert, der Bericht, und hat wirklich so ein bisschen Gänsehaut-Feeling mit sich gebracht. Wie gesagt, 1985 wurde der erste Whole Car, war es nicht, es war ein sogenannter End-to-End, aber auch schon über die ganze Zuglänge, wow, über drei oder... Denken mal über drei Waggons, vielleicht sogar sechs Waggons. Auf jeden Fall 1985 muss man sich auf der Zunge zergehen lassen.
Hast du das damals mitgekriegt?
In der Szene? Nee, auf keinen Fall. Also da war 1985 war die Szene noch viel zu sehr auseinandergesplittert, beziehungsweise hat sich in kleinen Grüppchen geformt. In jeder Stadt hat sich eine eigene Szene geformt. Da gab es noch keine Städte, keine großen städteübergreifenden Connections. Irgendwie.
Ich dachte, bei der Größenordnung hätte sich das vielleicht schon rumgesprochen.
Wollte ich mal, aber ahnst du Blash, Don M, Zaza, Roscoe, Roy, Zip, Cryptic 2? Ahnst du die Jungs?
Nee, wenn ich so drüber nachdenke, nicht. Also auch nicht, dass man, wenn man so vielleicht Mitte, Ende oder Ende der 80er irgendwie Fotos ausgetauscht hat oder Skizzen ausgetauscht oder über Leute geredet hat. Klar, so irgendwie ist immer so, da wabern so diese Namen immer so, war das der, war das doch der? Sind auch viele Namen, die sich immer ähneln. Das wird sehr schwierig, denn immer zu sagen, ist das wirklich der aus der Stadt, der mir überlegt, B-Ways, in Hamburg gab es einen Jace, es gab einen Face, einen Bass, einen Case. In Hamburg, ne? Also das ist immer sehr schwierig, sich da irgendwie so, wer war das nun wirklich? Ne? Einer von den Jungs, die den Zug gesprüht haben, war ja auch Lumet. Ich glaube, Lumet ist für jeden Hip-Hopper, der sich mit der Szene und Graffiti auseinandersetzt, ein Begriff so, ne? Wie gesagt, das war ganz cool, weil in dem Bericht geht es direkt los, sagt er, der erste Zug 1985 und von da an war so der Knoten geplatzt und dann alle anderen wollten so nacheifern, so ein Wettrüsten fand da statt unter den Graffiti-Writern zwischen Soko-Polizei bzw. Bundespolizei und dass man sagt so, okay, da ging's wirklich los mit Malen und man musste die Polizei dagegen setzen oder die Bahn gegensetzen und wurde wieder mehr gemalt und wieder geguckt, dass die Leute gecatcht werden. Aber
das typische Katz-und-Maus-Spiel.
Katz-und-Maus-Spiel ging dann so richtig los und hat dann natürlich viel ausgelöst, bis heute natürlich, da kommen wir noch später zu.
Ich finde ganz, ganz süß das Lumet-Zitat aus dem Artikel, die Jugend muss eine wilde Zeit sein, an die du dich gern zurückerinnerst.
Ja, die habe ich nicht umsonst markiert, wie du gesehen hast, fand ich richtig gut.
Ist halt schon irgendwie so auch ein Statement, dass man irgendwie die bestimmte Art, das Ausleben von Hip-Hop an einer Stelle auch eine sehr gute Basis dafür war, um den Wahnsinn der Jugend mehr in Form zu pressen, als einfach nur auf der Mofa durch die Gegend zu rocken und sich die Hucke volllaufen zu lassen.
Ja, natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, wie man da mit bestimmten Sachen umgeht. Ne? So, er sagt ja auch, die Leute sagen auch, es geht darum, beim Graffiti auch um Grenzen zu überschreiten. Man macht bewusst, die Leute sind sich ja schon bewusst, dass sie Vandalismus betreiben. So, ne, in welcher Form sie sagen, das ist mir egal oder irgendwann schäme ich mich dafür oder ich ziehe das so voll durch. So, sie wollen halt Anerkennung. Das ist ja auch eine Form von Anerkennung, gerade in diesem klassischen Graffiti oder in klassischen Hip-Hop-Denken irgendwie, ne, wenn die Jungs nach Anerkennung suchen. Und da befinden sie sich halt, wie auch in dem Artikel steht, irgendwo zwischen Vandalismus und Kunst, wie es in vieler, gerade in Graffiti, ne, wie ich auch manchmal gerne sage, dem schwarzen Schaf der Hip-Hop-Kultur, aber voll dahinter stehe. Und das voll nachvollziehen kann, weil gerade diese Gratwanderung viel mehr Spielraum darbietet.
Ja, ich glaube, bei Graffiti ist diese Gratwanderung einfach am extremsten. So, das ist einfach so eine, so eine Ausdrucksform für sich. So, ne? Das hat halt die anderen Säulen der Hip-Hop-Kultur, das findest du ja da nicht so wirklich wieder.
Ich glaube, beim Graffiti war das als erstes auch über bestimmte Grenzen hinaus erkennbar, dass man gesagt hat, wir brauchen euch nicht. Also wo ich für mein Hip-Hop-Herz dafür schlägt, so dass wir sind weg, wir brauchen das Establishment nicht, wir brauchen nicht wir brauchen nicht die Society, um bestimmte Sachen zu machen. Graffiti-Maler brauchen keine Galerie, um ausstellen zu können. Sie brauchen keinen Support von der Stadt. Also sie brauchen nur den Support, dass die Züge fahren oder dass, ne, der Support kommt von ganz alleine mit Zügen, die im Yard stehen und werden sie bemalt. Genau. Und wir bringen die Kunst sowieso zum Zugucker, zum Zuschauer. Die fahren sowieso an jede Station vorbei. Wir brauchen nicht irgendwie Plakate, die darauf hinweisen, kommt zur nächsten Vernissage von wem auch immer. Das ist ja auch so. Fickt euch, wir machen unser Ding alleine. So, wir brauchen keinen Support von außerhalb der Hip-Hop-Kultur.
Ja. Ist für mich immer, und da ich ja nie aktiver Sprüher war, sondern auch immer erst als Fan betrachtet habe quasi, als Liebhaber für das, was da gemacht wird, und auch nie tief in die Szene eingetaucht bin, aber immer wieder ein Aufhänger, wie beschreibe ich es, immer ein Hip-Hop-Gefühl gibt, egal wo ich auf der Welt bin. Ich habe mir es quasi so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, überall danach zu suchen, wo Graffiti gemacht wird. Und das hat, da ich schon an ein paar Orten in der Welt war, auch zu den absurdesten Punkten mich gebracht, wo ich, keine Ahnung, auf Guadeloupe in der Karibik stand und dann mit meiner mit meinen Leuten, mit denen ich unterwegs gewesen bin, da irgendwie am Strand entlang gefahren bin, sehe auf einmal ein Graffiti anhalten, rechts ranfahren, raus, Kamera raus, schöne Perspektive und Film darauf schieben, dass ich mir überlege, welcher geiler Typ hat sich hier jetzt gerade hingestellt, hat dieses Ding da gemalt und hat den Ort hier gerade genossen. So.
Ist ja auch
das
so,
feiere ich.
Ist auch nur so eine Sache, das ist auch meine persönliche Meinung, da stehe ich auch in 100 Jahren noch hinter, wo ich sage, also die größte Außenwirkung, wenn man jetzt die Hip-Hop-Elemente sieht, die größte Außenwirkung, auch wenn irgendwie Capital Bra als Beispiel auch als Hip-Hopper gesehen wird und irgendwie 10 Nummer 1 Set hat gerade. Für mich hat Graffiti die größte Außenwirkung von allen Elementen der Hip-Hop-Kultur nach wie vor. Du kannst stehen und gehen, wo du willst. Du siehst immer, ob du ein Piece siehst, ob du einen Tag siehst, ob du einen Straw-Up siehst an der Wand, auf dem Rooftop, auf dem Zug, auf einem LKW. So. Klar kommen immer Leute vorbei, da siehst du irgendwie oder hörst Rap-Musik, du wirst in den Medien, du wirst online, du wirst überall auch mit Rap-Musik beschallt, aber egal wo du mit dem Auto, du siehst besprühte Steine in der kroatischen Wüste, so, weißt du?
Ja, das hat halt immer noch was Rohes, was richtig Authentisches halt, ne? Das ist halt einfach, das ist auch dieses Element, was einfach so den ganzen Hip-Hop-Kreis so schließt. Ich finde, wenn es Graffiti nicht geben würde, da würde irgendwas fehlen, finde ich. So, nur die anderen drei Elemente, das wäre in sich noch nicht so richtig schlüssig.
Ja, wie du sagst, das ist dieses Ruffle, dieses Unabhängige. Also Graffiti findet auf eine Art und Weise auf jeden Fall unabhängiger statt. Ne? Rap-Musik, Breakdance kann auch unabhängig stattfinden. Also in den Parks, man sagt mal auch, wir brauchen keinen Club, wir brauchen kein Lokal. Wir rollen unsere Pappe aus, tanzen im Park. So, wir rappen im Park, wir sprühen im Park, wo auch immer. So, die DJs zapfen sich den Strom ab von den Lichtmasten. Ja. So, wir brauchen nichts, wo wir uns irgendwo...
Die 80er haben wieder angerufen und wollen ihre Blockparty wieder haben.
So sieht's nämlich aus. Das Wort Blockparty hat immer noch Bedeutung. Also jetzt 13er Blockparty, jetzt wieder im Sommer, findet wieder statt irgendwie. Also der Name ist ja nicht so veralteter. Es war ein alter Begriff, aber nicht veraltet.
Nee, ist Hip-Hop. Genau wie 12 Finger Dan. Der hat nämlich ein D und ein J vor seinem Namen.
Yeah.
Und deshalb spielt er folgenden Song.
Ich spiele jetzt einen Song von einem Typen, der hat einen KRS vor seinem Namen. Bindestrich ohne. Ahnt ihr den?
Ja.
Und der Song heißt Out for Fame. KRS One.
Den gönnen wir uns jetzt hier bei Love and Hate.
Writing my name and graffiti on the wall.
Genau, Niggi down und bass. Niggi down, Nigo.
Nico down.
Nico down. Nigo down und bass. Bis gleich. Backspin. Love and Hate ist eine Hip-Hop-Sendung, in der es darum geht, sich mit Hip-Hop-Nachrichten aus der ganzen Welt zu beschäftigen, die links und rechts vom Tellerrand liegen. Links und rechts vom Tellerrand liegen ab und zu auch Käsestücke, wenn sie runterfallen. Es kann sein, dass diese mit Musik beschallt sind. Und jetzt kommt Dan ins Spiel.
Ja, als wir dieses Thema am Start hatten, was er übrigens Bass wunderbar recherchiert hatte.
An dieser Stelle kurz Applaus und Grüße an unseren Redakteur Bass.
Ja. Kurz Applaus rein.
Wo hast du jetzt? Warte.
Und jetzt kommt der Punkt.
Wir haben ja extra keine Kosten und Mühen gescheut. Also Nico hat keine Kosten und Mühen gescheut.
Ich habe mir mal wieder was gegönnt. Und ja, ich weiß, es ist nicht besonders aktuell. Das gibt es schon 100 Mal. Es wird auch schon 100.000 Mal benutzt. Aber weil in dieser Runde hier manchmal schon das einfach mal ein Bedarf an gewissen Sound gibt, habe ich mir jetzt an dieser Stelle überlegt. Kurzen Applaus für unseren leitenden Redakteur Bass.
Yeah.
So, sehr gerne.
Und aber das könnte auch Popcorn knallen sein.
So, geht los.
Hauptsache, da kommt jetzt nicht diese Reggae-Sirene.
Ich mach die ganze Zeit weiter. Ihr müsst nur, also ich mach so lange weiter, bis ich abpfeife. So, leg los.
Ja, es war ein sehr lustiges Experiment in der Schweiz. Da wurden ein paar Käseleibe in ein Lager gesteckt. Und es waren, glaube ich, circa 8 oder 9 Stück. Und dann haben sie diese Käseleibe haben sie einfach mit Musik beschallt, um mal rauszufinden, ob das irgendeinen Einfluss auf diesen Käse hat. Und sie haben dann verschiedene Musikstile genommen, von Klassik über Rock, über Techno. Und haben sie natürlich auch einen Käseleib mit Hip-Hop beschallt. Und genauer gesagt, mit Musik von A Tribe Called Quest. Und dieses Experiment fand ich so mega lustig. Ich dachte am Anfang, das wäre irgendein Fake. So Bass ist auf irgendeine Ente oder so reingefallen. Aber dann habe ich dann, mich wirklich mal mit auseinandergesetzt, habe da ein bisschen recherchiert. Und es gibt einen, ich weiß gar nicht, wie man die irgendwie nennt hier, so diese Käsehersteller. Aber auf jeden Fall irgend so ein Käseguru aus der Schweiz in Burgdorf. Der heißt Beat Wampfler. Als ich zuerst gelesen habe, dachte ich, der Typ heißt mit Vornamen Beat, weil das wie Beat geschrieben wird. Und der hat halt gesagt, ich zitiere, ich wollte herausfinden, ob die Bakterien, die auf diesen Käsen leben, sich durch Musik beeinflussen lassen. Sie lassen sich beeinflussen durch die Luftfeuchtigkeit. Sie lieben feuchte Luft. Und sie lieben eine behagliche Temperatur. Aber sie haben wahrscheinlich auch andere Sachen gern, wie wir auch, eben gute, schöne Musik, denke ich. So, und dann gab es Mitte März, also vor circa einem Monat, gab es dann eine offizielle Verkostung von gleich 2 Jurys, die das unabhängig voneinander gemacht haben. Und dabei haben sie gesagt, der Hip-Hop-Käse sticht so heraus, der schmeckt am besten. Und sie haben es auch gleich 2-mal verkostet und sind zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Also, der Hip-Hop-Käse mit den A Tribe Called Quest Flavor schmeckt am besten. Was sagt ihr dazu?
Der größte Quatsch. Ich bin raus.
Also für mich ist das auch...
Ganz ehrlich, Love and Hate ist nicht der Ort, um über so einen Quatsch zu reden hier. Da bin ich jetzt
ich fand es auch lustig, sonst hätte ich es nicht rausgesucht. Aber für mich ist das auch eher so ein Hate-Thema, auch wenn ich es witzig finde. Sowas fällt eigentlich... Also auf so eine Experimente kommen doch eigentlich auch nur Schweizer. So.
Oh, jetzt die
Schweizer. Ja, viele sagen, das ist halt alles Käse. So, und die sind halt sehr, sehr skeptisch.
Ach so, von dem Faktor aus, ne? Ja.
Ich fand das geil. Also ich fand die Geschichte geil. Erstmal, weil die das mit A Tribe Called Quest beschallt haben. Und zweitens, weil dieser Käseguru Beat heißt oder Beat. Hier, Beat Wampfler. Also,
dann müssen wir mal ausprobieren, wie der Käse schmeckt, wenn er mit 187 beschallt wurde.
So. Ich wusste genau, dass Bass diesen Diss immer bringt.
Ja, das war klar.
Und statt 187 habe ich gedacht, okay, nimmt jetzt Capital Bra.
Wollte ich gerade sagen, Capital Bra, 187, tausch den Namen aus.
Ich wusste es, danke Bass. Könntest du nochmal einen Applaus dafür bitte rausholen? für diesen Diss, den wir uns so gewinnen.
Also nein, das war ja noch kein Diss. Ich muss ja jetzt sagen, dann wäre auf jeden Fall bei den Musikgenres ganz hinten gelandet, bei den Experten, die das beurteilt haben.
Ja, aber gut. Da ist er wieder, der gute alte Bass und der Love and Hate. Ich würde sagen, wir hören uns einen Song an. Was gibt's denn jetzt? She's on Bread oder irgendwie sowas?
Ich habe was Passendes rausgesucht von Westside Connection.
Also ich dachte, hier UMCs haben da auch irgendwas mit Cheese. Auch ein cooler
ja,
Song.
Ja, das ist aber, passt thematisch irgendwie nicht so gut
nicht
rein.
So rein.
Ich habe das mal ein bisschen nachgeforscht. Ich habe einen Song, der heißt Cheddar.
Ach, du wolltest seriösen Song?
Ich wollte, wenn man schon ein bisschen Unseriösität hier als Thema mit reinbringt, dann wenigstens einen seriösen Song spielen.
Von?
Westside Connection mit Mac 10 und Ice Cube. Der Song heißt Cheddar. Cheddar, Cheddar.
In diesem Sinne, so viel Spaß beim Käseessen. Bis gleich, Love and Hate.
Backspin. So, Nico guckt hier noch fleißig Videos, um sich vorzubilden.
Was für den Einsatz hier auf jeden Fall 5 Sekunden so früh gesetzt. Ich habe nebenbei gerade was geschickt bekommen. Ich war Gast bei Taxizentrale Ulrich Krause. Das ist ein Format in Berlin. Vom RBB, das sehr lustig ist, wo ich mit 2 Jungs mit dem Auto durch die Gegend gefahren bin und habe eben gerade den Trailer geschickt bekommen und das war todeslustig. Da habe ich mich sehr drüber gefreut gerade. Okay, könnt cool. ihr auf jeden Fall, ist gerade draußen, könnt ihr auf jeden Fall beim RBB finden, findet ihr auch bestimmt bei mir auf der Instagram-Seite und bei Backspin und so. Format, wo ich unterwegs
das
gewesen bin, wo die mich interviewt haben. Das hat Spaß gemacht. Und deswegen bin ich eben hängen geblieben, weil ich mir den Trailer, der hat genau 5 Sekunden länger gedauert als der Drop, den du eingesetzt hast.
Aber der Trailer war doch eigentlich jetzt auch schon wieder die Überleitung. Taxi, Berlin, BVG-Streik in Berlin. Welche Überleitung kommt da besser, oder?
Applaus bitte.
wieder kurz. Nico, also ich möchte an dieser Stelle, wir werden das einführen, jedes Mal, wenn der Redakteur gute Arbeit gemacht hat.
Aber krieg ich eine Tüte Popcorn, oder?
Nee, du kriegst den Applaus. Du kriegst den Applaus, der im Redakteur würdig ist.
Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt über das Mikro so gehört hat. Du musst das, glaube ich, nochmal direkt ranhalten, so richtig ran.
Du kannst natürlich so
von,
auch...
Von vorne.
Du könntest natürlich auch an der Stelle immer, also jedes Mal, wenn du einen guten Job gemacht hast, imaginär für dich gedanklich...
Oha. Das, da erinnere ich dich nach der Sendung dann.
Ja, das ist aber, das, weil du dachtest, das war auf deinem Karma-Konto.
Karma-Konto? Es geht doch nicht um Karma-Konto hier. Hier geht's um Cheddar.
Ist eigentlich, wenn du so diesen Vandalismus da machst, ne, ist das eigentlich gut oder schlecht fürs Karma-Konto?
Ich mache ja keinen Vandalismus.
Ich meine nicht allgemein, die Menschen, die da draußen.
Also die Menschen Vandalismus.
Die 100, 140 Home Trains.
Ja, das ist der Vandalismus, der auf diese Art und Weise ist ja, ja, die Betrachtungswinkel sind ja mal unterschiedlich. Aber ja, es fand wieder Vandalismus statt, wenn es nach der BVG, also der Berliner Verkehrsgesellschaft geht. Und zwar gab es da ja einen BVG-Streik vor einigen Tagen oder vor einigen Wochen. Und die Verdi war das, glaube ich, ne? Das ist ja die Gewerkschaft Verdi, hat zum Streik aufgerufen und ja, der halbe Verkehrsbetrieb wurde lahmgelegt. Und das haben sich halt ein paar Sprüher, mehr als zwei, das müssen Dutzende, Hunderte.
140 Holcars.
140 Waggons, S-Bahn, U-Bahn-Waggons wurden in Berlin in einer Nacht oder am Tage, Nacht, morgens besprüht. Schon eine Hausnummer, würde ich erstmal sagen. Schon krass, wo man sich Fragen stellt, so Hip-Hop-Tourismus. Also es war ja vorher, der Streik war bekannt, es wurde ja angekündigt, die Verdi kündigt ja sowas an und natürlich kriegen das Leute spitz und sagen so, ey, und in den sozialen Medien haben sich ja angeblich, ich habe es selber nicht mitgekriegt, aber in den sozialen Mediengruppen und so haben sich ja Leute mehr oder weniger auch schon verabredet, hier geilste Möglichkeit, irgendwo zu malen, auf entweder auf Lines, wo dann keine Züge fahren, da könnte man die Lines malen oder man kann irgendwo Züge abstellen. Es wurden ja Züge, die wurden ja abgestellt, so mittendrin, sage ich jetzt mal, weil ja, in den Layups, in den Yards, wo die Züge stehen, wenn Betrieb ist, gar nicht genug Platz ist, es wurden sie so mehr oder weniger mitten auf der Strecke teilweise oder so Behelfs-Yards und Layups, irgendwie wurden die Züge abgestellt und eher auf den, ne, so, auf dem sogenannten Präsentierteller irgendwie den Graffiti-Ridern vorgelegt, so hier, bitte.
Ja. So. Ich muss auch sagen, so eine Möglichkeit, also wenn ich aktiver Rider in Berlin gewesen wäre, das ist ja wirklich wie ein Ball, der auf dem Elferpunkt liegt und der Torwart ist gerade zum Pinkeln in der Kabine. Also das ist das derbste Ding, was du machen kannst.
Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute gebastelt wurden. Also natürlich muss die Polizei und wer auch immer denn da sagt, die müssen das ja, die kriegen das ja auch mit. Das war auch wieder wie Geltendorfer Zug, ne? Das Wettrüsten, wo wir vom Wettrüsten gesprochen haben, denen war das allen klar, aber kommen nicht gegen an, natürlich, ne, Behörde und hier, wir können nicht alle und die das sind auch, so viel Zeit können die sich auch nicht nehmen. Die sagen, okay, die streiken alle, wir haben jetzt 8 Stunden Zeit, die Jungs sind trainiert in Berlin oder allgemein gerade das Graffiti Deutschland auf Züge heutzutage, das geht ratzfatz, wenn man sich so Videos von One Up oder so anguckt, von berühmten Crews, die alles ins Netz stellen, wenn die mal irgendwie mit 3-4 Mann Holdcar malen, ganz banal, große Letters, schnelle Outlines, irgendwie 1-2 Effekte, ist so ein Ding in 4 Minuten fertig irgendwie. Ja.
Das ist so mein Gedanke gerade, so, ob man da irgendwo auch was von sehen kann, so wie viel.
Ja, ich glaube, also wenn so viel, es wurde ja auch gesagt, es wurden sehr viele, da stellt sich ja wieder die Frage, da sprechen wir ja auch oft drüber, ne? So ein Rapper ist nicht gleich ein Hip-Hopper oder ne, fühlt er sich der Hip-Hop-Kultur hingezogen oder nicht. Das muss jeder für sich selber entscheiden. So viel wie, dann gibt ja immer wieder die Gegenargumente, ja, ihr immer mit eurem Graffiti und Real Hip-Hop und so. Da gibt es ja auch ganz viele, da sagen ja auch viele, oh, Graffiti, die Leute wollen ja mit Hip-Hop auch nichts zu tun haben. Ja, klar, wird auch so sein. So, ne? Und wie viel Hip-Hop steckt noch im Graffiti drin? Kann man auch lange drüber diskutieren, genauso wie in der Rap-Musik und beim B-Boying und DJing auch. Ne? Hatten wir, glaube ich, auch schon so ein Beatbox-Battle sieht, dann machen die alle irgendwelche Techno-Skills. Und denkst so, okay, ihr meckert immer darüber, dass Beatbox nicht das 5. Hip-Hop-Element ist, aber tretet irgendwie die klassische Hip-Hop-Musik mit Händen und Füßen. Aber das ist gerade nicht unser Thema.
Wollte ich jetzt sagen, du schweifst ab.
Ja, aber das ist auch okay. Wir sind hier bei Love and Hate.
Ey, aber der Redakteur muss immer das Zepter in der Hand behalten. Vergiss Touché. Das nicht.
Stellt sich halt oft die Frage, ist das die Identifikation, ne, mit der Subkultur Hip-Hop an sich oder ist es echt krass, einfach nur so Anarchie gegen gegen den Staat sozusagen, ne? Unter dem Deckmantel der Sprühkunst, wie ich das immer sage. Genauso.
Ich würde es an der Stelle relativ simpel schon als ein, okay, krass, wir haben gerade eine echt geile Möglichkeit, lass einfach mal kaputt
machen. Ja, ich glaube, so eine Möglichkeit, wie du auch schon sagst, bietet sich nicht häufig so, ne?
Musst du nehmen.
Da wird das auch in Kauf genommen. Da viele Leute so, ne? Ja. Die sagen so, ey, das ist scheißegal, wenn ich jetzt hier auch gekrallt werde oder so, dann ist es halt so. Aber das kann ich mir nicht nehmen lassen. Also, ne? Aber es erinnert mich ein wenig daran, wenn wir ein bisschen in die Hip-Hop-Geschichte zurückgehen. Es gab 1977 in New York den New York City Blackout. Da ist das Stromnetz ausgefallen. Für den ganzen Abend, Nacht, ging, glaube ich, am nächsten Morgen erst wieder so richtig weiter. Und gab keine Alarmanlagen, da gab kein Licht, kein gar nichts. Und das hat halt sehr, sehr, sehr viele New Yorker Bürger dazu verleitet, irgendwie Raubzüge durch die Stadt zu machen. Es wurde alles geklaut. Es wurden Lebensmittelgeschäfte, es wurden Autos geklaut, es wurden geplündert. Also Plünderei, die Looters, die waren auf dem Weg. Also es wurde geplündert, was nicht nied- und nagelfest war. Unter anderem eben auch von DJs, also Leute aus der Hip-Hop-Kultur. Es wurde Musikequipment ohne Ende geklaut, also Verstärkeranlagen und alles, was dazugehört. Und man sagt ja aus der Geschichte heraus, man sagt ja, hätte es diesen New York City Blackout nicht gegeben, beziehungsweise ist dieser Sprung aus der South Bronx, wo in diesen Jahren diese Hip-Hop-Kultur in der South Bronx in New York aufgekeimt ist, und durch diesen Blackout, der ja in Brooklyn stattgefunden hat, mehr oder weniger, schwappte dadurch, dass es so viel Equipment dann gab, schwappte quasi die Hip-Hop-Kultur so von heute auf morgen, explodierte die quasi in den Vierteln außerhalb der Bronx. So.
Weil jeder auf einmal Plattenspieler am Start hatte.
Es gab Parkjams Anlage, überall, genau. Ja. So, ganz witzig. So. Also, da war auch so, das ist so wie mit den Graffiti-Trains. So, weißt du, es gibt nur diese eine Chance, diese Möglichkeit musste genutzt werden, weißt du, so, um da richtig Gas zu geben.
Was würdet ihr denn bei einem Blackout 2019 in Hamburg City machen? Was wäre eure erste Anlaufstelle?
In Keller.
Ich würde auf dem Sofa chillen.
Eine Kerze anmachen von Ikea, eine Duftkerze.
Der Moment, in dem ich nicht arbeiten könnte, nämlich keinen Netflix gucken könnte oder sonst irgendwas.
Kein WLAN.
Würdest du vielleicht ein Buch lesen aus deiner großen Bücherbibliothek?
Nee, ich würde, glaube ich, den Akku von meinem Handy für Podcast so lange aufbrauchen, bis er nicht mehr da wäre. Würde meine Powerbank rausholen, die für viermal Laden reicht, und dann hätte ich auf jeden Fall den Abend gerettet.
Ich glaube, heutzutage würden mehr Leute Powerbanks in ihrem Keller, also aufgeladene Powerbanks, bunkern, anstatt Konservendosen mit Essen.
Da gebe ich dir recht, was meint ihr? Auf jeden Fall.
Ja, hinkt aber, weil du natürlich mit den Powerbanks nichts viel anfangen kannst, wenn du trotzdem kein Internet hast. Aber da ich ja generell auch ein voll digitalisierter Mensch bin, was auch meine Libraries angeht, ich bräuchte ja nur genug Strom, um quasi alle drei Fragezeichen-Hörspiele zu hören, die ich habe. Damit wäre ich ja auch schon 2 Jahre beschäftigt und hätte genug Entertainment.
Oder man geht raus und macht ein bisschen Graffiti vom Strom.
Ich finde übrigens, ich wollte gerade schon wieder sagen, wir schweifen ja schon wieder ab.
Aber ich muss an der Stelle auch nochmal ganz kurz anmerken, euch ist schon bewusst, dass das Jahr 1977 quasi der Grund ist, warum Hip-Hop groß geworden ist.
Nur weil das sein Geburtsjahr war.
Nico? Dankeschön. Und 77 starb Elvis, oder?
Ja, genau. 77, Elvis gestorben, Hip-Hop groß quasi. Gern geschehen, Leute, an der Stelle nochmal. Und ich glaube trotzdem nicht, dass 2019 und der Verdi-Streik einen ähnlichen Impact auf die Graffiti-Szene hat.
Und auf die Hip-Hop-Kultur an sich.
Und auf die Hip-Hop-Kultur wie 1977 der Blackout. Was hören wir denn musikalisch?
Ich spiele jetzt was von Elvis Presley.
Sehr geil.
Gedanken an seinen Todestag, 77. Wann ist er denn gestorben? Weiß ich nicht.
Irgendwo sogar in der Nähe von meinem Geburtstag, glaube ich.
Krass, ja. Okay. Nein, wir spielen jetzt was von den Literates. Der Song heißt Graph Life.
Hier immer mit euren Themensongs. Holla die Waldfee. Love and Hate. Ja? Mehr geht nicht. Bis gleich. Backspin. Love and Hate mit Nico Dan und Bass. Yeah. Ist der Ort oder die Kombination, in der ein wunderbares Projekt entstanden ist. Es war, muss ich jetzt schon sagen, früher, glaube ich, es war Mai 2018.
Mai. Yes.
Der gute Dan ist 40 geworden.
Yeah.
Hatte zu der Zeit auch gefühlt auf jeden Fall 40 Kilo abgenommen, aufgrund seines komischen Fitnesswahns, den er immer austrägt. Wir haben kurze Randnotiz, wir nehmen immer ihm im Homestudio auf. Er erzählt immer was von Low Carb und stellt uns dann immer die Kekse hin, damit wir die aufessen, damit er die nicht isst. Ich weiß nicht, ob das ein psychologischer Trick ist, aber das ist nur am Rande.
Na, ich esse mal die Reste am Cheat Day auf.
Ja, genau.
Das sind die Süßigkeiten, die dein Sohn nicht mag.
Ja, genau. Aber wir drei unterwegs in New York, unterwegs in Williamsburg, unterwegs bei The Thing im Keller, und auf einmal hatte Nico zwischen 80 Millionen Platten und viel Staub in der Nase die Idee, ey, wir müssen hier was Geiles draus machen. Ihr beiden kennt euch aus mit der Scheiße, lasst uns The Thing machen. The Thing ist ein Projekt, und das könnt ihr jetzt vielleicht nochmal ein kleines bisschen erklären, dass uns dann jetzt das erste Vierteljahr, die ersten vier Monate auch bei Backspin TV begleitet hat und insgesamt eine runde Sache geworden ist.
Ja, bei The Thing haben wir uns ja so ein bisschen eine Challenge gegeben. Und zwar, wir haben gesagt, lass uns mal einfach blind irgendwelche Scheiben rausziehen aus diesem riesigen Plattenkeller. Ich nenne ihn auch gerne so den Plattenfriedhof. Und lass uns mal gucken, ob wir aus diesen Scheiben irgendwie gescheite Beats bauen können. Und zwar haben wir uns die Challenge gegeben, eigentlich so auf zwei Gebieten. Erstmal, dass wir pro Beat nur eine Scheibe benutzen dürfen, beziehungsweise müssen. Und die zweite Challenge war, dass wir es nur mit der SP-1200 machen. Also wir waren schon technisch zusätzlich limitiert, nicht nur beim Soundmaterial. Und haben wir gesagt, lass uns 12 Beats machen, 6 baut Bass, 6 baue ich. Und diese Beats stellen wir einfach der gesamten Rap-Community zur Verfügung. Die Leute, die dope sind und die Bock haben auf diesen Boom-Bap-Flavor, aber die halt noch nicht wirklich bekannt sind. Also Rapper, die halt hot sind, aber die halt sonst nicht wirklich eine Möglichkeit haben, sich zu präsentieren. Und denen wollten wir einfach eine Plattform bieten.
Der Gedanke kam so ein bisschen, quasi wurde so ein bisschen nachgereicht von uns. So sagt so, ey, lass uns irgendein Gadget, irgendein Gimmick aus dieser ganzen Aktion noch machen. Dann wuchs das Projekt ja auch so ein bisschen mit der Idee dahinter. Dann, wenn man sagt, wenn man ein bisschen rumspinnt und dann ist man noch in New York und chillt mit dem Gedanken noch die Tage und was passiert da. War schon ganz nice. Auch spannend dann so, dass man die Platten, die wir ja, jeder hatte ein paar Minuten Zeit, irgendwie aus da die Platten rauszudicken. Und man weiß ja gar nicht anhand des Covers, klar, kann man vielleicht was erahnen, aber ich glaube, Nico hat ganz bewusst nicht Covers rausgesucht, die überhaupt nicht zu uns passen könnten. Die Vermutung liegt nah, aber wir haben es trotzdem geschafft, so ein paar Beats irgendwie zu schustern in unseren SPs zu Hause mit der Limitierung von 10 Sekunden ja sowieso. Das war schon eine Herausforderung an sich, nur wenn man die Kiste ganz gut beherrscht, heißt das noch lange nicht, dass man da auch was Passendes findet, um dann einen vernünftigen Beat, der uns gefällt. Genau, in erster Linie muss es uns gefallen, unseren Geschmack irgendwie so ein bisschen widerspiegeln, wo wir hoffen, dass der ein oder andere MC, und wir haben auch schon ein paar coole Einsendungen, wir haben eine ganze Menge Einsendungen bekommen, die dann auf unseren Beats geflasht haben.
Ja, insgesamt war es dann, glaube ich, ein ganz guter schon ein ganz guter Feedback-Rahmen, der da gekommen ist. Ich war ganz überrascht davon, auch wie viel Liebe vor allen Dingen für das Projekt gekommen ist. Das fand ich sehr, sehr schön, dass die Leute halt, wo wir ja auch immer bei Love and Hate sind, von dem ganzen Mainstream links abgebogen, ein bisschen an der Hauswand vorbei, fährst über den Sandweg, da durchs Waldstück, kommst hinten wieder raus und dann auf einmal steht da The Thing und die beiden Jungs mit jeweils 6 Beats unterm Arm und die Leute haben das gefeiert. So.
Gab auch eine Menge Hate, so, ne? Kann man auch ruhig drüber reden, müssen wir nicht ausschmücken und so, aber das bleibt nicht aus. Ne? Wo Licht ist, das Schatten irgendwie dann natürlich ist.
Hast du Kommentare gelesen etwa?
Natürlich liest man auch immer so, ne? Aber ich meine.
Ich habe keine Kommentare gelesen.
Ja, das stört mich jetzt nicht. Ja, das sind ja auch immer so, ja, lieblos und klingt nicht und Sound ist doof und was ist das für Mucke und was, da gebt euch keine Mühe und so. So, ja gut, muss jeder, ich gebe ja auch solche Kommentare ab oder irgendwas. Mir gefällt auch vieles nicht, wo alle Leute sagen, oh, das perfekte Ding produziert irgendwie, jetzt keine Namen.
Ja, wer austeilen kann, muss auch einstecken.
Ja, können wir auch, glaube ich, ganz gut so. Ne? Darum ging es ja auch gar nicht so. Uns muss das Ding gefallen. Es gab ja auch immer so ab und zu mal so Kommentare, wo man denkt so, du hast noch nicht verstanden, dass das erstmal so ein Draft ist, so ein Beat zum Vorhören, wo man drauf spitten kann und später wird das Teil halt so ein bisschen ausproduziert noch so. Ne? Aber da muss man nicht drüber diskutieren und muss man mit den Leuten nicht drauf eingehen. Wenn einer drüber reden will, ja, hat jetzt uns keiner direkt angesprochen. Das ist halt wieder das anonyme, so ein anonymes Gebäsche halt so. Ne?
Ja, ich finde es halt, also für mich war das eigentlich eher so Entertainment und einfach der Community einfach etwas zu geben, was sonst irgendwie andere Leute nicht wirklich machen. So, jeder macht ja so irgendwie sein Ding heutzutage. Jeder will dafür Geld haben, jeder will dafür Fame haben, aber nichts zurückgeben. So,
ist ja
alle
unser
wollen
Ding,
sich
genau.
Die Taschen voll machen, aber nichts irgendwie zurückgeben. Und das ist so irgendwie etwas, was ich schon seit, keine Ahnung, seit 2 Jahrzehnten irgendwie vermisse, dass man einfach etwas macht für die Community und einfach den Leuten eine Möglichkeit gibt, sich zu zeigen. Und wir wissen ganz genau, Alter, wir drei wissen alle, dass es noch so viel dope MCs da draußen gibt, die keine Sau kennt, Alter. Und ich erinnere mich noch an die letzte Talking with the B-Bass à la Pressluft Hanna. Der Name war schon dope, die ist auch mega geil. Und hier Old Dirty T-Shirt und so, das sind alles.
Ja, auf jeden Fall.
Das sind alles Namen und Leute, die sonst niemals irgendwo, oder na, man weiß es nicht, man weiß natürlich, was mit den Leuten irgendwie passiert, aber die hättest du sonst überhaupt nicht auf dem Schirm.
Auf jeden Fall haben wir wirklich, wir haben solche, es ist unser Anliegen, so ein bisschen Support zu geben, Zeit zu investieren.
Ja, und natürlich ist es jetzt auch, man darf jetzt auch irgendwie keine Wunder erwarten. Es sei denn, es ist wirklich ein mega krasses Sample drauf. Oder du flippst ihn so unglaublich geil, dass er halt ein Banger rauskommt. Aber es ist halt eine Scheibe. Und natürlich auch nicht gerade die allerbeste, die uns da immer Nico rausgesucht hat oder die wir per Zufall da rausgesucht haben. Und dann haben wir nur noch 10 Sekunden Zeit in der SP mit 8 Stimmen gleichzeitig was draus zu bauen. Also, ja, müsst ihr euch das so vorstellen, dass, als ob man auf einem Taschenrechner versucht, einen Beat zu bauen.
Und ja, der aber es ist jetzt auch keine Entschuldigung für irgendwas. Das ist ein cooles Projekt. Wir hatten eine coole Idee, nach wie vor cool. Stehen wir auch hinter. Ne? Vielleicht gibt's auch irgendwann mal ein Part 2 oder sowas. Ja. Das hat auch auf jeden Fall Spaß gemacht und in dieser Runde auch uns da so auszutauschen und einfach so aus Just Jux und Dollerei so Beats zu bauen und den Leuten so ein bisschen zur Verfügung stellen und da irgendwie ein greifbares Projekt draus zu machen und nicht einfach nur so irgendwie so ein Joke, ist schon ganz spannend auch und wird ja noch spannend, ist ja noch nicht fertig.
Ja, ich glaube auch, man darf das an deiner Stelle nicht ganz so hoch hängen, was vielleicht das Inhaltliche angeht, weil dazu ist es zu subjektiv, es ist zu sehr Nische, es ist zu sehr auch weit weg von dem, was vielleicht die im Zweifel auch, wo YouTube-Videoformat dann auch die YouTube-Generation haben möchte. Und ich finde, das war alles gar nicht so wichtig. Ich gebe ja sowas dann auch einfach ganz bewusst Raum, weil ich möchte, dass es ein bisschen nicht jeden anspricht, sondern die Leute anspricht, denen es wichtig ist. Und ich glaube, das habt ihr genau damit geschafft.
Ja, auf jeden Fall. Und ich finde auch, deswegen kannst du auch in 20 Jahren noch gucken und sagen, ey, das ist trotzdem authentisch und trotzdem raw. Das ist ja von jedem Trend losgelöst.
Genau so, das.
Ne, das ist vollkommen, das ist absoluter Zeitdruck.
Das sind wir, ne? Also sind genau. Wir pur Nerdshit. So, fertig.
Das Ergebnis ist im Moment, wir haben 12 Beats, um das jetzt auf den Punkt zu kommen, bringen und bis zum 30. April.
Genau, also gut eine Woche habt ihr noch Zeit.
Haben die Leute jetzt noch die Möglichkeit, sich zu bewerben?
Genau, also ihr könnt euch die Beats runterladen auf unserem YouTube-Kanal, auf dem Backspin YouTube-Kanal. Sind alle Videos drauf, da findet ihr in der Videobeschreibung auch nochmal alle Infos. Da könnt ihr euch die Beats runterladen, darauf aufnehmen und uns die Beats, beziehungsweise uns die Tracks schicken und wir wählen dann die für uns, Anführungsstrichen, besten aus.
Genau. Und das Ganze bekommt dann seine Liebesfeierei darin, dass ich gesagt habe, ich hau dann einfach ein Tape raus. Es wird The Thing. Volume 1, und das ist mir persönlich sehr wichtig.
001, bitte.
Ja, genau.
Man weiß nicht, was kommt.
Ja, genau. Wird es als Tape geben. Wir werden das in der 100er Auflage produzieren. Das heißt, jeder Teilnehmer bekommt dann auch sein Tape. Als kleines Dankeschön dafür, dass er dabei gewesen ist und den Rest bringen wir unter die Leute. Wer Lust drauf hat, kann es gerne dann bekommen. Wie wir das machen, wissen wir noch nicht. Und die Beats gibt es ja trotzdem weiterhin zur freien Verfügung. Als Dankeschön an die Community da draußen und vor allen Dingen auch vielleicht auch als Dank von uns dreien dafür, dass ihr da draußen als Fans und Freunde von Love and Hate dabei bleibt und auch immer den Rahmen, den wir hier stecken, mit feiert und mit ein Teil davon sein
schafft
wollt.
Ja auch eine Art Connection. Also ich glaube, wir sind eher dichter dran oder vieles ist eher dichter dran. Das sind nicht nur oben sind da irgendwelche Superstars und unten sind die Fans, die irgendwas hören, sondern da irgendwie diese Verbindung zueinander oder sich dieser Austausch eventuell noch, weil man den auch direkt schreibt und die schreiben uns privat an teilweise und wollen irgendwas wissen, so, da findet dann ja auch eine Connection statt.
Und ich würde jetzt schon sagen, Safe Part 2 kommt. Wir machen das einfach nochmal. Ich habe einfach Bock drauf. Es war letztes Mal so geil. Jetzt wissen wir noch ein bisschen mehr, wie es laufen soll. So, ja, genau. Wir haben ja auch schon so eine grobe Idee, vielleicht in diesem Jahr nochmal nach New York zu fliegen. Backspin wird ja 25, ich habe da noch so eine Idee, dass wir da noch was machen müssten in New York. Mal gucken, vielleicht kriegen wir das gemeinsam hin. Und das würde ich dann einfach wieder damit verbinden, dass wir dann vielleicht zum Ende des Jahres oder dann Anfang 2020 vielleicht sogar Nachfolger machen können. Jetzt bringen wir das Ding erstmal zu Ende und hören uns nochmal einen Song an. Und das ist der Moment, wo ich mir dann wünschen darf, weil dieses Thema jetzt quasi von mir mit in die Runde geworfen wurde.
Ja, wir sind
jetzt
schon gerade bei dem Dankeschön verteilen. Jetzt verteilen wir auch an dich nochmal ein Dankeschön. Und dafür darfst du jetzt, glaube ich, zum ersten Mal eine Historie von Love and Hate einen Song wünschen.
Nee, ich habe mich schon einmal dazwischen gesneakt irgendwo. Irgendwann habe ich lauthals mich beschwert und geschrien und habe dann einfach meinen Song durchgesetzt.
Aber habe ich den dann auch gespielt?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mal.
Ich find's mal raus.
In diesem Sinne habe ich mir jetzt aber für The Thing Dead Press Hip-Hop gewünscht, weil...
Naja, immerhin kein Capital Bra. Okay.
Der heißt übrigens Capital Bra.
Ja, okay.
Nicht Capital Bra.
Ist
ein Kind Russlands und kein Kind Sibiriens und kein Kind der Bronx. Okay.
Also ist das auch nicht der Büstenhalter.
Nee, genau. Und wir hören jetzt Dead Press Hip-Hop, weil das Ganze ist Hip-Hop hier, nur damit ihr es wisst.
Geil. Auf geht's.
Ja, bis gleich. Love and Hate.
Backspin. So, das war ein kurzes Intermezzo hier. Tut mir leid, Nico.
Alles wunderbar. Das war ja zumindest 2 Minuten, die habe ich mich sehr darüber gefreut. Love and Hate geht auf die Zielgerade. Wir sind kurz vor Ende unserer wunderbaren Reise durch die Liebe zu Hip-Hop und auch das, was man ab und zu mal einen auf den Deckel braucht. Und ich glaube, wir schließen damit ab. Wir haben noch gefühlte 3,5, 4 Minuten, um nochmal einen rauszuhauen. Und es gibt da etwas, was euch auf dem Herzen lag.
Ja, ich habe eine interessante News gelesen, und zwar soll der Rapper MF Doom, der ja sehr bekannt ist und auch sehr beliebt ist, in einem Interview gesagt haben mit einem Typen von der Seite spin.com. Das ist auch so eine Seite, die sich mit Musiknews beschäftigt. Und dort soll er gesagt haben, ja, eigentlich rappe ich nur, weil ich damit Geld verdienen will. Ich höre auch gar nicht so wirklich Hip-Hop, ich höre eher so Jazz und Instrumental-Zeug, aber ich rappe einfach nur, um mir so die Taschen voll zu machen. Und dachte ich mir so, oha. Also mal eine harte Aussage von jemandem wie MF Doom. Und dann dachte ich mir so, ja, nur wegen der Kohle zu rappen, das als Business zu sehen, so keine Liebe dafür zu haben. Und der macht das ja nicht auch schon seit gestern. Der ist auch schon seit Ende der 80er, Anfang 90er aktiv. Als Zev Love X unter seiner Crew KMD. Und irgendwie jemand, der so eine lange Rap-Tradition hat, in Anführungsstrichen, der seit 25 Jahren rappt, jetzt so irgendwie so ein Statement rauszuhauen, finde ich irgendwie
ist eigentlich, voll wenn wack. Er jetzt so ein Statement raushaut, ist es eigentlich auch schon vor 20, 30 Jahren so gewesen.
Eigentlich ja, aber ich meine, wenn jetzt irgendein Young Gun sagt, der 16 ist, ja, ich rap halt, weil meine Vorbilder alle reich sind und ich will auch ein Maserati vor der Tür stehen haben, dann kann ich sagen, okay, ne, bist noch ein little young und so, ne, aber jemand, der schon so lange
im Aber ich kann es nachvollziehen. Also es gibt mit Sicherheit ganz viele Deutschrapper, die das so sehen, die sagen, pff, mit der Hip-Hop-Kultur, Hip-Hop-Szene, Historie habe ich nichts am Hut. Ich habe in meinem Umfeld irgendwie gesehen, dass die alle irgendwie Rap und Erfolg und Klickzahlen und da kommt irgendwie Kohle. Ich brauche einen Job. Was mache ich? Ey, ich habe so mit Wörter finden und Reime und da und irgendwie habe ich Charisma. Ich werde Rapper. So, ich glaube, das ist nicht so abwegig. War das nicht sogar bei Biggie, war es ja auch nicht unbedingt anders.
Ja, ich habe auch, als ich den Biggie-Film gesehen habe, habe ich das immer noch so als sehr faden Beigeschmack noch behalten. Der soll ja auch im Knast da gewesen sein und dann erst so mit Rap so seinen Weg nach draußen und den Weg in den Ruhm gefunden haben. Hat mich auch so ein bisschen eher enttäuscht, so, weil ich immer dachte, dass die Jungs das eher aus voller Überzeugung und aus voller Leidenschaft machen.
Sobald die Möglichkeit besteht, Geld mit etwas zu verdienen, wird es Leute dazu bringen, es nur wegen dem Geld zu machen. Das wird immer so sein. Und man muss, glaube ich, an dem Punkt immer für sich selber das Maß und das Mittel finden, inwiefern man Geld verdienen muss, um seine Miete bezahlen kann oder man sich das komplett schenken kann und es einfach als Liebe und Hobby macht, wie das ja vor allen Dingen bei dem guten Bass immer wieder betont wird, dass es sein eigener privater Urlaub ist, in dem sich das Ganze abspielt. Aber wir ja auch genug Kandidaten kennen, die einfach mal damit ihre Miete bezahlen müssen und es deshalb auch einfach durchziehen müssen. Und ich glaube, wenn es einmal jemand sehr deutlich ausspricht, ist es halt nur eine krasse Ehrlichkeit, ich würde immer noch sagen, wie viel, keine Ahnung, Provokation da drin steckt oder ob da eventuell auch noch ein Funken Wahrheit oder vielleicht auch noch ein bisschen Liebe drinsteht.
Also ja, es gibt ja auch, ich finde, jemand wie MF Doom, der sollte das
anders. Aber ich glaube, das ist auch in jedem Genre so. Wenn Helene Fischer sagt, ich hasse ja Schlager, aber ich kann singen und ich kann damit Geld verdienen.
Ja, aber Helene Fischer hätte ja wenigstens Bock vielleicht zu singen. So. Aber dass du sagst, ich habe gar keinen Bock auf Rap, ich mache das nur, weil ich halt Kohle verdienen will. Dann würde ich es einfach nur sagen, get the fuck out of here. Deswegen spiele ich jetzt auch noch Gasface von Dirt Bass, a.k.a. Furzgesicht, wo auch Zev Love X ein Part hat. Und Gasface handelt ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein Diss-Song gegen ganz viele Leute. Das heißt, wir dissen MF Doom, a.k.a. Zev Love X, mit seinem eigenen Song. Ist das nicht geil als Abschluss hier bei Love and Hate?
Hat er also mehr Love and Hate in einem
hat
Song?
Hat er ja auch verdient.
Hat er auf jeden Fall verdient. Also ja. MF Doom kriegt jetzt voll die Klatsche. Und wisst ihr was, ich hab mal gehört, der soll auf irgendein paar Konzerten gar nicht selbst anwesend gewesen sein, sondern irgendein Doppelgänger von ihm mit seiner Maske soll sich auf die Bühne gestellt haben und da die Show performt haben.
Was noch absurder und noch arroganter wäre. Insofern beenden wir jetzt Love and Hate mit diesem Song. Wir beenden es mit Dankesworten an euch beide, dass ihr dabei gewesen seid. Danke
an Nico.
Danke an den Redakteur.
Immer dieses Danke, danke, danke. Oh, danke, yeah, Nico.
Da ist er wieder.
Und
was hast du noch so in petto?
Ja, das setze ich alles nochmal ein, das kommt alles noch.
Ah, okay.
Und ich leite den Song ein hier, das war's mit Love and Hate. Bis nächste Woche und jetzt hören wir.
Yeah, das Furzgesicht. Boom!
Bam. Also, bis bald.